und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Felix, bist einmal mehr du. Schön, dass du mit dabei bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Felix Fernholz, rheinischen Notarassessor, schon aus vorherigen Folgen. Heute besprechen wir zusammen eine BGH-Entscheidung. Bevor es damit aber losgeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Jingle, den Sie, wenn Sie den Podcast regelmäßig hören, schon in Folge 101 gehört haben. Was hören wir da? Wir hören die Notarszene aus Così fan tutte von Mozart, und zwar arrangiert für drei Hände für Klavier und sodann transponiert in D-Dur. Ich lese mal die Passage in der deutschen Übersetzung aus der zugehörigen Oper vor. Da wird dann also gesungen: Meine Freunde, nun ist's richtig, fertig sind die Ehepakten, der Notar mit den Kontrakten wird sogleich zu Diensten sein. So ist's recht, er sei willkommen. Wem gehören die drei Hände, die es auf dem Klavier eingespielt haben? Zwei dieser Hände gehören Dr. Simon Blath, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und eine dieser Hände gehört dem Kollegen Dr. Sebastian Steuer, auch ihm ganz herzlichen Dank. Ebenso Dankeschön an Dr. Rembert Süß fürs zur Verfügung stellen des Klaviers. In Zukunft also immer der DNI-Podcast eingerahmt von ein bisschen am Deutschen Notarinstitut aufgenommener Klaviermusik. Jetzt aber zu unserer heutigen Folge 102. Wir haben eine BGH-Entscheidung, die ist veröffentlicht worden erst am 30.03.2026 auf der Homepage des BGH. Das Urteil ist schon vom 23. Januar 2026, trägt das Aktenzeichen Römisch 5 ZR 91 aus 25. Es geht um die Vollmachten für den Bauträger in Bauträgerverträgen, und aus der Entscheidung folgt also ein recht deutlicher Imperativ an die Gestaltungspraxis, diese Klauseln in den entsprechenden Bauträgervertragsmustern genau zu prüfen und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch anzupassen. Denn die Maßstäbe und die Vorgaben, die der BGH uns in dieser Entscheidung macht, die sind in der Praxis künftig unbedingt zu berücksichtigen. Und weil hier abgewichen wird, zumindest teilweise von dem, was in gängigen Musterbüchern steht, sollte man also unbedingt diese Entscheidung zum Anlass nehmen, da einmal in die eigenen Muster reinzugucken. Sie finden, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im DNI Report 4 2026, also im Aprilheft des Reports, eine Zusammenfassung der Entscheidung. Da können Sie auch nochmal reingucken und das Wesentliche nachlesen. Worum ging es in dem Fall? Was war der Sachverhalt, mit dem sich der BGH zu befassen hatte? Wir haben einen Bauträgervertrag und ein großes Bauträgerprojekt. Verbraucher haben vom Bauträger eine Teileigentumseinheit erworben, und dieser Bauträgervertrag enthielt eine vorformulierte Vollmacht zugunsten des Bauträgers, mittels derer der Bauträger also die Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung ändern sollte. Und zwar, wie es wörtlich heißt, nachträglich beliebig abzuändern und alle damit im Zusammenhang stehenden Erklärungen abzugeben. Ich lese weiter wörtlich vor. Das heißt, die Vollmachten sind gegenüber dem Grundbuchamt nicht beschränkt, sondern allgemein erteilt. Die Beschränkungen gelten nur im Innenverhältnis zwischen den Vertragsparteien und schränken den Umfang der Vollmacht gegenüber dem Grundbuchamt in keiner Weise ein. Und jetzt kommen wir also zu diesen umfangsmäßigen Beschränkungen im Innenverhältnis. Da heißt es, im Innenverhältnis ist der Bevollmächtigte, also der Bauträger, insofern beschränkt, dass Änderungen bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise, Inhalt und Umfang des Sondereigentums des Käufers oder derjenigen Teile des Gemeinschaftseigentums, die ihm zur alleinigen Nutzung zugewiesen sind, ohne seine Zustimmung nicht beeinträchtigt werden dürfen. Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen, soweit für die Nutzung durch den Käufer von Bedeutung, dürfen nicht wesentlich verkleinert oder verlegt werden. Kosten dürfen dem Käufer durch etwaige Änderungen nicht entstehen. Und zu guter Letzt auch noch ein Satz, der lautet wie folgt: Unter diesen Voraussetzungen ist der Käufer der Verkäuferin gegenüber zu solchen Änderungen auch verpflichtet. Das vielleicht, was man sich ein bisschen gleich merken kann: Es gibt also einerseits diese Vollmacht an den Bauträger unter bestimmten Voraussetzungen, die sich auf das Innenverhältnis der Vollmacht auswirken, die Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung zu ändern, also Bevollmächtigung des Bauträgers durch die Erwerber, und daneben auch noch eine Verpflichtung des Erwerbers unter diesen Voraussetzungen einer Änderung der Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung auch zuzustimmen. Und jetzt hat also der Bauträger dann, nachdem dieser Bauträgervertrag geschlossen worden war, nochmal die Notwendigkeit gesehen, die Teilungserklärung zu ändern, und zwar insbesondere hinsichtlich der Änderung einer Zweckbestimmung. Es sollten nämlich aus, war mal ein recht großes Objekt, 20 Räumen, die nach der Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung als Abstellräume genutzt werden sollten, zu Räumen umgewandelt werden, die man für einen Hotelbetrieb nutzen kann. Also wir stellen uns das so vor, es waren so kleinere Abstellräume, aus denen aber jetzt noch Hotelzimmer werden sollten. Und zum Zwecke dieser Änderung hatte der Bauträger also vor, die Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung zu ändern. Die Erwerber waren damit nicht einverstanden und haben diese Vollmacht, die in dem Bauträgervertrag enthalten war, widerrufen. Und es war dann also unklar, war dieser Widerruf jetzt wirksam oder war der nicht wirksam. Und schließlich hat der Bauträger dann diese Käufer bei einer Beurkundung der Änderung der Teilungserklärung vollmachtlos vertreten und verlangt im Nachhinein von ihnen die Genehmigung dieser Erklärungen, die er in ihrem Namen abgegeben hat. Da verklagt also jetzt der Bauträger die Käufer auf Zustimmung letzten Endes zur Änderung der Teilungserklärung. Die ganze Sache ging dann erstmal durch die Instanzen und es gibt ein Urteil des KGs vom 23. April 2025, auch abgedruckt in der Mit bei Not 2026 auf den Seiten 32 fortfolgende. Sehr umfassend, auch sehr, sehr, sehr stark beachtet, diese KG-Entscheidung. Und jetzt haben wir eben die Entscheidung des BGH, die darauf aufsattelt und sagt, ja, die Vorinstanz des KG hat schon im Ergebnis recht, aber ein paar Dinge sehen wir doch durchaus anders. Wir wollen uns jetzt hier, ein bisschen gehen wir auch auf diese KG-Entscheidung ein, aber im Wesentlichen wollen wir uns die BGH-Entscheidung zur Brust nehmen, die wesentlichen Dinge, die wir jetzt für die notarielle Vertragsgestaltung im Blick behalten müssen, da herausstellen und sie dann insbesondere mit dem Impuls entlassen am Ende der Folge, dass sie sich ihr eigenes Bauträgermuster unbedingt anschauen sollten, ob diese Maßstäbe, die hier aufgestellt werden, auch eingehalten werden. Also es geht um die nachträgliche Änderung einer Teilungserklärung samt Gemeinschaftsordnung aufgrund einer im Bauträgervertrag erteilten Vollmacht. Und die Frage, die sich stellt, ist diese Vollmacht wirksam oder hält sie ja der AGB-Kontrolle nicht stand? Und damit, lieber Felix, übergebe ich an dich. Wie starten wir in diese Prüfung oder wie nähern wir uns diesem Problem?
Genau, also wir haben hier eine relativ klassische Interessenlage, weil Bauträgerverträge häufig, jedenfalls die ersten Verträge, zu einem Zeitpunkt abgeschlossen werden, in einem relativ frühen Stadium, wo noch Änderungen zu erwarten sein können, aus welchen Gründen auch immer. Das können baurechtliche Erfordernisse sein, die da noch Änderungen später erforderlich machen, aber auch Sonderwünsche von anderen Erwerbern oder Ähnliches. Aus dem Grund, wie gesagt, enthalten die Bauträgerverträge jedenfalls im Anfangsstadium regelmäßig Vollmachten oder Mitwirkungsverpflichtungen an späteren Änderungen mitzuwirken. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist dabei eigentlich zu beachten? Also insbesondere, inwieweit muss ich diese Vollmachten oder Änderungs- oder Mitwirkungsverpflichtungen inhaltlich beschränken? Prüfungsmaßstab ist dabei nach der Rechtsprechung der 308 Nummer 4 BGB und den könnte man jetzt an der Stelle gerne einmal vorlesen.
Wenn jemand das Wort Paragraph sagt, dann werde ich schon immer ganz genau. Also in Paragraph 308 Nummer 4, da heißt es, in allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam, dann im Klammer auf Änderungsvorbehalt, Klammer zu, die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den anderen Teil zumutbar ist. So die Regelung im Gesetz.
Genau, und wenn man es jetzt mal genau betrachtet, könnte man sich natürlich die Frage stellen, ja, zu Vollmachten steht da in der Vorschrift ja nichts. Also da steht im Prinzip...
Steht nur Änderungsvorbehalt, ja.
Genau, also im Ausgangspunkt bezieht sich diese AGB-Kontrollvorschrift in 308 Nummer 4 BGB natürlich auf den schuldrechtlichen Änderungsvorbehalt des Bauträgers, das vertraglich geschuldete Leistungssoll zu verändern. Gleichwohl geht die Rechtsprechung davon aus, dass, wenn ein Verstoß gegen 308 Nummer 4 BGB vorläge, hierdurch nicht nur der schuldrechtliche Abänderungsvorbehalt des Bauträgers zunichte gemacht wird, sondern auch die Vollmacht und begründet wird es damit, dass ansonsten der Schutz durch die AGB-Kontrolle halt unvollständig sei. Das vielleicht nur noch zur Ausgangslage erwähnt. Und wenn man sich den 308 Nummer 4 BGB mal anschaut, dann kann man da im Prinzip mehrere Ebenen auseinanderhalten. Also die eine Frage ist, inwieweit muss ich bereits bei der Abfassung meiner Änderungsvollmacht, meines Mitwirkungsanspruches bereits klarstehen, wann oder unter welchen Voraussetzungen so eine Abänderung verlangt oder durchgeführt werden kann. Das andere ist, in welchem Umfang oder welche Art von Änderungen dürfen alle aufgrund so einer Änderungsvollmacht durch den Bauträger im Namen auch der Erwerber vorgenommen werden.
Also das ist, glaube ich, so eine Schablone, die du jetzt hier zeichnest, die hilft, wenn man sich die eigene Klausel anguckt. So, also was darf geändert werden und zweitens unter welchen Voraussetzungen. Und bei beiden muss man so ein bisschen aufpassen. Ja. Also hier in der BGH-Entscheidung war jetzt das Thema gar nicht so, also manche sagen leider, war das Thema gar nicht so sehr, was darf geändert werden. Hier ging es vor allen Dingen dann darum, wann darf der Bauträger von dieser Änderungsvollmacht Gebrauch machen. Aber das sind so zwei Kategorien, die ich natürlich voneinander unterscheiden muss und das mir vielleicht hilft, wenn ich dann da im Einzelnen nachjustieren will.
Genau, und bei dem, also das Was war ja insbesondere in der KG-Entscheidung, die dem Ganzen vorausgegangen ist, eher thematisch, ein thematischer Schwerpunkt. Jetzt ging es vor allen Dingen um das Wann und da um die Frage, inwieweit muss ich die Gründe, die den Bauträger zur Änderung der Teilungserklärung berechtigen, schon im Bauträgervertrag selbst umreißen bzw. benennen? Oder reicht es da, dass ich allein die Art der Änderung umschreibe? Weil da gab es in der Gestaltungsliteratur auch vielfältige Nachweise, wo gewissermaßen gesagt wurde, wenn ich die Änderungen, die der Bauträger vornehmen darf, ihrer Art nach so beschränke, dass sie den Erwerber prinzipiell auf gut Deutsch gesagt ohnehin nicht interessieren, weil er davon nicht wirklich betroffen ist, dann ist die ausdrückliche Nennung triftiger Gründe in der Vollmacht selbst entbehrlich.
Das Argument ist im Grunde so, der Erwerber interessiert sich jetzt eigentlich nicht dafür, wann darf der Bauträger von dieser Vollmacht Gebrauch machen. Der interessiert sich eigentlich nur dafür, was darf der mit dieser Vollmacht ändern. Ja, und diese Ansicht wurde ja doch durchaus auch prominent in großen Bauträgerhandbüchern und in Aufsätzen vertreten. Hat ja auch was für sich, finde ich jetzt auch nicht unlogisch. Andere haben schon länger eben geschrieben, dass man so diese triftigen Gründe, so diese Gründe, naja, wann darf, unter welchen Voraussetzungen darf der Bauträger von dieser Änderungsvollmacht Gebrauch machen, auch in die Klausel reinschreiben sollen. Und ich glaube, an der Stelle würde ich jetzt gleich mal ein bisschen spoilern und den ersten Leitsatz der Entscheidung des BGH mal vorlesen, weil das ist eigentlich dieser starke Befehl an die Praxis, da jetzt tätig zu werden. Da heißt es, eine Klausel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Bauträgervertrags, die einen Verbraucher als Erwerber verpflichtet, nachträglichen Änderungen der Teilungserklärung durch den Verwender zuzustimmen, ist unwirksam, wenn sie nicht erkennen lässt, dass eine Zustimmung nur bei Vorliegen im Einzelnen benannter triftiger Gründe verlangt werden kann. Und das Entscheidende ist dieses im Einzelnen benannter triftiger Gründe. Also klar ist, wenn jetzt in meiner Vollmacht nur drinsteht, bei einem triftigen Grund kann der Bauträger verlangen, dass der Änderung der Teilungserklärung zugestimmt wird. Das reicht nicht, sondern ich muss diese triftigen Gründe auch im Einzelnen benennen. Und wenn man sich jetzt ein bisschen überlegt, okay, wie war das denn bisher in den Bauträgermustern? Zum Teil war das schon so vorgesehen, dass man dann also auch sagt, okay, ich soll diese triftigen Gründe benennen. Immer noch Folgefrage, naja, was sind denn triftige Gründe? Welche schreibe ich denn da rein? Aber es gab eben auch Bauträgermuster, logischerweise auch in dem Fall, um den es hier ging, in dem es halt nicht so war, also in dem dann vielleicht Einschränkungen gemacht waren. Ich habe es ja gerade vorgelesen, wie die Klausel lautete, dahingehend, in welchem Umfang darf der Bauträger aufgrund dieser Vollmacht ändern, aber eben nicht unter welchen Voraussetzungen darf er von dieser Vollmacht Gebrauch machen und die Teilungserklärung dann nochmal ändern. Okay, also das war sozusagen das, was der BGH uns jetzt hier dann mit auf den Weg gibt. Ne? Da ging es dann speziell darum, unter welchen Voraussetzungen darf ich hier einsteigen. Du hast jetzt vorhin schon angedeutet, in der KG-Entscheidung ging es eher so um diese Frage der Reichweite der Änderungsbefugnis, also was darf ich ändern mit dieser Vollmacht? Dahinter steckte dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieser Aspekt, dass man sagt, naja, da wurden ja jetzt die Zweckerklärungen geändert bei diesen 20 Räumen. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich da sage, ich bin jetzt irgendwie Verbraucher, ich habe da was gekauft und ich dachte, so um mich rum sind so 20 Abstellräume, da geht vielleicht einmal in der Woche einer rein. Aber jetzt hier da sind das Hotelzimmer, das ist natürlich eine ganz andere Belastung unter Umständen auch für mich.
Genau, durchaus. Das ist eine andere Art von Belastung. Die Frage ist, ob man das wirklich ausdrücklich als Beschränkung der Vollmacht auf ihre Art nach da reinschreiben muss. Darüber scheiden sich auch die Geister, da wird auch trefflich drüber gestritten. Ob das jetzt wirklich so eine eigene Kategorie ist, weil es gab ja in der BGH-Rechtsprechung vorher schon Beschränkungen der Art der Änderung nach, die ich immer zwingend vorsehen muss oder sollte, damit die Vollmacht nicht zu weit geht. Das ist insbesondere zum Beispiel der Fall. Es darf natürlich das Sondereigentum des konkreten Erwerbers, der die Vollmacht hier erteilt hat, das darf natürlich nicht verändert werden. Also ich darf jetzt nicht hingehen und quasi sagen, ich nehme dem Erwerber jetzt einen Raum weg, aufgrund der Änderungsvollmacht, das ging natürlich ohnehin nicht. Und das war eine der Beschränkungen. Dem Erwerber dürfen darüber hinaus keine Verpflichtungen auferlegt werden durch diese konkrete Änderung. Und schließlich dürfen auch Gemeinschaftsflächen, die für die Benutzung des Sondereigentums erforderlich sind, nicht wesentlich verändert werden.
Also das war in der Klausel ja auch drin, die hier
das,
konkret.
Das war in der Klausel, auch drin. Das Einzige, was halt neu dazu kam, was auch in der Gestaltungsliteratur vorher so kaum Berücksichtigung fand, dass ausdrücklich die Klausel ihrer Art der Änderung nach beschränkt sein muss, dahingehend, dass Änderung der Zweckbestimmung auch anderer Einheiten nur möglich sind, wenn diese den Erwerber, der die Vollmacht hier erteilt hat, nicht wesentlich beeinträchtigen. Dass das jetzt eine neue Kategorie ist, das war neu in der KG-Entscheidung, das hat der BGH letztlich offen gelassen, weil es halt aufgrund der fehlenden Benennung der triftigen Gründe nicht mehr darauf ankam.
Das kann man jetzt, also das ist natürlich aus Sicht des BGH vollkommen folgerichtig. Es gibt keine Pflicht, sich hier in einem obiter Diktum zu dieser Frage dann zu äußern, die nicht entscheidungserheblich war. Also insofern gar nicht als Kritik zu verstehen, aber es war natürlich für die Gestaltungspraxis so eine Frage, die sich jetzt nach dieser KG-Entscheidung so aufgebaut hat. Muss ich das jetzt reinschreiben als umfangmäßige Beschränkung der Vollmacht, dass eben auch die Zweckerklärung nur in gewissem Rahmen, in gewissem zumutbaren Rahmen dann verändert werden darf oder nicht? Aber ich kann mich erinnern, ich habe diese KG-Entscheidung auf der Jahresarbeitstagung des DAI im September letzten Jahres in Berlin besprochen und mich dann hingestellt und gesagt, ja, also da wurde jetzt die Änderungsvollmacht, wie sie unter anderem eben in dem Bauträgerhandbuch vom Kollegen Basti vorgeschlagen wird, für AGB-widrig erklärt. Und dann habe ich doch gemerkt, also alle, die vorher kurz eingeschlafen waren, waren jetzt wieder wach. Also das hat dann doch dazu geführt, dass dann wirklich ein Aufschrecken durch den Saal ging. Jetzt muss man ja sagen, nachdem sich der BGH dazu nicht genau geäußert hat, ist es offen geblieben. Aber das ist jetzt quasi so eine Frage, die ist noch offen. Also wir haben aus dieser KG-Entscheidung eben diese Meinung des KGs, dass man auch den Umfang der Vollmacht dahingehend beschränken muss, dass Änderungen von Zweckerklärungen nur in einem bestimmten Umfang zulässig sein sollen. Damit hat sich der BGH jetzt nicht befasst, weil er sich eben gestützt hat auf diese Frage, unter welchen Voraussetzungen kann ich von der Änderungsvollmacht Gebrauch machen. Die Frage ist sozusagen noch offen, muss man sich dann eben überlegen, wie man es für die eigene Klausel handhaben will. Aber der BGH bezieht sich ja vor allen Dingen eben auf diese Frage, unter welchen Voraussetzungen darf ich denn von der Vollmacht Gebrauch machen. Und da führt er eigentlich ganz stringent aus, so ab den Randnummern 16 und sagt also, dass man diese Änderungsvollmachten hat, ist im Grundsatz nicht zu beanstanden. Dafür gibt es ein praktisches Bedürfnis, das sieht auch der BGH so, und dass die jetzt im Außenverhältnis unbeschränkt sind, ist auch in Ordnung. Die Frage ist eben nur, inwieweit muss man die dann eben im Innenverhältnis beschränken? Und der BGH sagt, ich habe halt in diesem Kontext des 308 Nummer 4 klassischerweise eine Abwägung zwischen den Interessen des Klauselverwenders an der Änderung seiner Leistung unter bestimmten Voraussetzungen und eben denen des anderen Vertragsherrs, also hier des Käufers, an der Unveränderlichkeit der vereinbarten Leistung. Also der Käufer sagt natürlich hier, pack das so ein Zerwander, du musst mir das so leisten, wie du es mir versprochen hast. Auf der anderen Seite hat der Bauträger halt ein nachvollziehbares Interesse daran, da im Einzelnen nachzujustieren. Und der BGH sagt, dass diese Zumutbarkeit von dieser Änderungsklausel für den Erwerber eben voraussetzt, dass die Interessen des Klauselverwenders, also des Bauträgers, für das jeweilige Geschäft eben dann auch die typischen Interessen des anderen Vertragsteils überwiegen oder ihnen zumindest gleichwertig sind. Das klingt jetzt erstmal nach so einer gewissen Lehrformel, aber der BGH wird es dann, so steht es ja auch woanders, ist jetzt nicht, dass der BGH das ganz neu ausgedacht hat, aber geht dann eben weiter und sagt, es erfordert eben ein gewisses Maß an Kalkulierbarkeit dieser möglichen Änderungen und das sei wiederum dann zu bejahen, wenn für die Änderung ein triftiger Grund vorliege. Also dass man sagt, okay, wenn der einen triftigen Grund hat für diese Änderung, dann ist es auch für den Erwerber kalkulierbar, dass er weiß, okay, wenn so eine Situation eintritt, dann muss ich auch damit rechnen, dass von dieser Vollmacht Gebrauch gemacht wird und die Teilungserklärung entsprechend in bestimmten Grenzen geändert wird. Und diese Klausel muss dann aber diese triftigen Gründe im Einzelnen benennen, sodass deren Voraussetzungen dann auch wieder angemessen die Interessen des Vertragspartners berücksichtigen. Also der Vertragspartner, der Käufer weiß, okay, wenn ein solcher triftiger Grund vorliegt, dann weiß ich, meine Interessen sind hierbei angemessen berücksichtigt. Ein solcher triftiger Grund ist wirklich einer, wo die Interessen des Bauträgers meine individuellen Interessen überwiegen und damit muss ich dann eben leben. Und es gibt schon andere Rechtsprechungen des BGH zu auch Bauträgerkontexten, teilweise dann auch vom 7. Zivilsenat eine Entscheidung aus dem Jahr 2005, wo er sich auch schon mit der Frage der Änderungsvollmacht befasst hat und in dieser Entscheidung auch gesagt hat, dass diese triftigen Gründe im Einzelnen zu benennen sind. In der Entscheidung damals ging es nicht um die Änderung einer Teilungserklärung, sondern um die Abweichung betreffend die Bauausführung und die Materialauswahl. Und auch da hat der BGH gesagt, wenn ich eine Änderungsvollmacht des Bauträgers habe hinsichtlich der Bauausführung und der Materialauswahl, von dem abzuweichen, was im Bauträgervertrag vereinbart ist, dann brauche ich dafür eben auch im Einzelnen benannte triftige Gründe. Und das finde ich jetzt durchaus stringent, dass man sagt, da gelten jetzt dieselben Maßstäbe. Also für die Frage, unter welchen Voraussetzungen kann der Bauträger die Teilungserklärung ändern und unter welchen Voraussetzungen kann der Bauträger die Bauausführung und die Materialauswahl ändern, da muss ich jetzt, wenn ich sage, beides ist an 308 Nummer 4 zu messen, auch in beiden Fällen halt sagen, da muss ich auch im Einzelnen die triftigen Gründe da entsprechend reinschreiben. Also das ist jetzt insofern, muss man sagen, in der BGH-Rechtsprechung, was so die Änderungsvollmachten bei Bauträgervollmachten angeht, durchaus konsistent zu sagen, wir folgen halt dem, was wir da vor 20 Jahren schon zum Kontext Bauausführung und Materialauswahl gesagt haben. Schön ist, dass der BGH uns ein paar triftige Gründe nennt in Rand Nummer 24 der Entscheidung, die er dann für grundsätzlich eben triftig hält, also die man dann auch reinschreiben könnte. Welche sind das, Felix?
Ja, also der BGH nennt da die Gründe, die er auch in vorherigen Entscheidungen schon mal genannt hat. Also 2019 konnte der BGH die Frage ja mal offen lassen, weil das letztlich eine 53-Beurkundungsgesetz-Konstellation war, wo nur eine evidente Unwirksamkeit der Vollmacht geprüft worden ist. War jetzt, so leicht kam der BGH jetzt nicht drum rum, musste es dann entscheiden, aber in beiden Entscheidungen nennt er im Prinzip in erster Linie mal die Erfüllung behördlicher Auflagen, die Erschließungssicherung, die Beseitigung von Planungsmängeln und die Erfüllung von Sonderwünschen anderer Erwerber, wobei hier der ausdrückliche Hinweis auch an die Gestaltungspraxis mit verbunden sein sollte. Das ist kein abschließender Katalog, also da kann durchaus im konkreten Fall können mal weitere triftige Gründe im Einzelfall hinzukommen. Das heißt, man sollte jetzt nicht völlig blind einfach hingehen und nur diese vier Gründe immer in seine Bauträgerverträge schreiben, völlig unabhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls, sondern durchaus auch mal in den Dialog mit dem Bauträger gehen und mal abhören, ob da jetzt vielleicht schon aus sonstigen Gründen schon konkret absehbar ist, dass sich aus sonstigen Gründen im Einzelfall noch ein Änderungsbedarf ergeben könnte.
Also muss man fragen, sowas kann denn kommen? Aus welchen Gründen meinst du denn da vielleicht noch anpassen zu müssen? Und dann kann man sich ja anhand dieser Maßstäbe überlegen, ob das dann solche triftigen Gründe sind, die man hier für die Frage, wann darf der Bauträger von der Vollmacht Gebrauch machen, auch als einzelne triftige Gründe in die Klausel mit reinschreiben kann. Aber immerhin so, das ist für die Praxis natürlich gut, dass man sagt, okay, bei diesen vier Gründen kann man sich jetzt relativ sicher fühlen, die sind eben vom BGH abgesegnet. Und die Idee ist sozusagen die, wenn der Klauselgegner, also der Erwerber, sieht, okay, unter diesen Gründen kann der Bauträger von der Vollmacht Gebrauch machen, dann ist es für ihn zumutbar im Sinne des 308 Nummer 4, also sagt, okay, für mich ist jetzt klar, in diesen Fällen überwiegen halt die Interessen des Bauträgers auch meine oder sind ihnen zumindest gleichgerichtet. Und zusätzlich ist der logischerweise Erwerber ja dadurch geschützt, dass auch die Vollmacht ja weiterhin in ihrem Umfang begrenzt ist. Also es ist ja natürlich noch lange nicht so, dass jetzt zur Erfüllung behördlicher Auflagen der Bauträger plötzlich entscheiden kann, dass die Wohnung nur noch halb so groß gebaut wird. Also diese Frage, wie weit diese Änderungsbefugnis reicht, die ist ja nochmal in diesem Bereich zu sehen, wie weit ist der Bauträger im Innenverhältnis bevollmacht, zu welchen Maßnahmen ist er überhaupt bevollmächtigt. Also daran ändert sich ja dadurch erstmal nichts. Aber sozusagen das Minimalergebnis, das man mitnehmen kann, ist, wenn jetzt in der Bauträgervollmacht, die man verwendet, gar nichts zu dieser Frage steht, wann darf der Bauträger eigentlich davon Gebrauch machen, dann kann man eben zumindest schon mal diese vier triftigen Gründe, die hier genannt sind, in der Randnummer 24 übernehmen, dann ist man damit zumindest schon mal sehr auf der Linie des BGH nach dieser neuen Entscheidung. Und was ich da damals, als ich diese Entscheidung des KG vorgestellt habe, auf der DAI-Jahresarbeitstag auch so ein bisschen unterschätzt habe, war die Fragen der Kollegen, die danach kamen. Nämlich unter anderem kam die Frage, ja, was ist denn, wenn ich jetzt schon ein laufendes Bauträgerprojekt betreue, in dem ich also schon mehrere Bauträgerverträge beurkundet habe und möglicherweise auch schon aufgrund der Vollmacht, die erteilt wurde, eine Änderung der Teilungserklärung und mir jetzt der BGH sagt, dass diese Vollmacht unwirksam ist. Ja, also wie verhalte ich mich denn in diesen Fällen, wenn ich jetzt einfach in der Vergangenheit schon aufgrund solcher Vollmachten, von denen wir jetzt wissen, die sind unwirksam, da entsprechend Änderungen der Teilungserklärung beurkundet habe. Und da kann man zum Glück ein bisschen durchatmen, weil ganz so schlimm nach dem Motto, alles, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben, ist unwirksam, ist es dann ziemlich sicher doch nicht. Vielleicht gehen wir jetzt mal von der konkreten BGH-Entscheidung weg und stellen uns mal die Frage, was sind die Folgen des Ganzen? Felix, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Thema, ja, was ist mit den bereits beurkundeten Änderungsvollmachten, mit der Frage der Fernwirkung des Ganzen?
Ja, also wenn jetzt schon Änderungen aufgrund einer unterstellt unwirksamen Vollmacht beurkundet worden sind und vor allem dann auch im Grundbuch eingetragen sind, dann hat man halt erstmal trotzdem die Ausgangslage so, gewissermaßen hat der Bauträger als Vertreter ohne Vertretungsmacht für den jeweiligen Erwerber gehalten. Das heißt, eine erforderliche Zustimmung nach 876, 877 BGB lag nicht vor. Das heißt, materiell war die sachenrechtliche Einigung erstmal unwirksam, die Eintragung gab es aber. Jetzt gibt es zum einen natürlich die Option, theoretisch könnten diejenigen, die als Vollmachtgeber fungiert haben, das wäre vielleicht bei laufenden Objekten eine Option, die man erwägen könnte, dem Ganzen natürlich noch zustimmen. Also materiellrechtlich, die Zustimmung setzt ja keine Form voraus. Das heißt, man könnte sie im Prinzip anschreiben. Eingetragen ist die Änderung ja schon und um Zustimmung bitten zu einer schon vorgenommenen Änderung, wenn sie jetzt gerade erst passiert ist. Darüber hinaus, und das ist in den allermeisten Fällen, insbesondere in zurückliegenden Fällen, wo ja diese BGH-Rechtsprechung natürlich naturgemäß noch nicht berücksichtigt worden ist, häufig der Fall, steht natürlich immer noch nach Grundbucheintragung die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs. Das heißt, ist die Änderung aufgrund so einer vermeintlichen Änderungsvollmacht, vermeintlich wirksamen Änderungsvollmacht geändert worden, danach hat eine der begünstigten Einheiten eine Einheit erworben, dann ist jedenfalls in dem Zeitpunkt ein gutgläubiger Erwerb hat stattgefunden und damit hat sich das quasi so eine Gesamtwirkung entfaltet, dass sich die Gutglaubenswirkung dann auf sämtliche Einheiten.
Also das zieht. Ist so eine, da ist man sich einig im Kontext der Teilungserklärung. Es gibt keine teilunwirksame Teilungserklärung, also entweder die ist für alle wirksam oder für alle unwirksam. Und sobald einer sozusagen gutgläubig den im Grundbuch verlautbarten Zustand erworben hat, ja, im weiteren Sinne, ist es dann für alle sozusagen vom Tisch. Also da muss man sich jetzt keine allzu großen Sorgen machen, weil in der Zwischenzeit wird schon ein gutgläubiger Erwerb dann da im Regelfall stattgefunden haben. Und ansonsten, gerade bei so laufenden Projekten, wo das vielleicht noch nicht der Fall ist, bietet sich eben das an, über die Notarin und über den Notar dann vielleicht auch die Einholung dieser Zustimmungen dann zu orchestrieren, die man ja hoffentlich dann auch kriegt, weil ja zumindest die Vollmachten auch bislang schon dem Umfang nach so beschränkt waren, dass da in der Regel ja keine Veränderungen vorgenommen worden sind, die einzelnen Erwerber jetzt wirklich stören. Ja. Kann natürlich sein, aber ist nicht, damit ist jetzt nicht in jedem Fall zu rechnen, dass das unbedingt so sein muss. Ja. Also das sollte dann vielleicht für die Praxis ein bisschen zum Durchatmen führen, wenn man jetzt sich denkt, oh Gott, habe ich jetzt die letzten Jahre immer mit diesen unwirksamen Änderungsvollmachten da, nicht nur Bauträgerverträge beurkundet mit diesen unwirksamen Änderungsvollmachten, sondern halt auch noch diese Änderungsvollmachten verwendet, um dann tatsächlich die Teilungserklärungen anzupassen. Aber für die Zukunft gilt es natürlich nicht. Also für die Zukunft muss man da aufpassen, dass man das entsprechend dann genauer macht und da eben schaut, dass man diese triftigen Gründe im Einzelnen dann eben benennt. Offen ist halt noch die Frage, was ist jetzt mit dieser Begrenzung des Umfangs der Vollmachten hinsichtlich der Änderung von Zweckerklärungen? Also die Frage ist einfach nicht geklärt worden durch den BGH. Da kann man sich jetzt auf den Standpunkt stellen, der BGH hat es nicht geklärt. Wir haben nur eine KG-Entscheidung, die sagt, dass das nicht gehen soll. Man kann sich natürlich unter gestalterischen Gesichtspunkten, also einfach unter handwerklichen Gesichtspunkten, abgesehen davon, ob man es jetzt rechtlich zwingend muss oder nicht, die Frage stellen, ob das nicht sowieso eine sinnvolle Einschränkung der Änderungsvollmacht ist.
Ja, also mit Sicherheit. Also das ist ja auch, ich glaube, in der Sache sind sich die meisten, zumindest so was ich höre, einig, dass das, was das KG da gesagt hat, jetzt in dem ganz konkreten Fall die Änderung der Zweckbestimmung, natürlich was ist, was die anderen Erwerber durchaus interessiert, wo sie jetzt nicht einfach zustimmen wollen.
Das merkt man ja daran, dass die auch die Vollmacht widerrufen haben und
bis ein ähnlicher Fall war jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt im Erdgeschoss irgendwas ist, was wenig stört und ich mache da eine Kneipe raus, das wären auch so Fälle. All diese Zweckbestimmungsänderungen, dass das wesentliche Zweckbestimmungsänderung nicht einfach aufgrund so einer Änderungsvollmacht einfach durchgeboxt werden, ist, glaube ich, in der Sache durchaus sinnvoll. Der Streit dreht sich einzig und allein darum, ob man es muss, aber es ist jedenfalls sinnvoll und dürfte auch dem Gebot notarieller Vorsicht erstmal entsprechen. Jetzt erstmal, bis es da eine BGH-Entscheidung, wenn es die denn irgendwann mal gibt, das zu berücksichtigen und zumindest vorsorglich in die Muster entsprechend der KG-Entscheidung, also zumindest ich würde so machen, dass ich es mit aufnehme, erstmal bis auf Weiteres.
Also für die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht aktuell Bauträgerverträge beurkunden, da bietet es sich sicher an, jetzt zumindest mal anhand dieser BGH-Entscheidung, die Änderungsvorschläge Vollmacht entsprechend anzupassen. Ansonsten auf jeden Fall für künftige Bauträgerprojekte die Literatur, die jetzt sicherlich bald hierzu aus dem Boden schießen wird, im Blick behalten. Da ist damit zu rechnen, dass da natürlich jetzt auch Aufsätze und Urteilsanmerkungen kommen, die für die Praxis dann Handhabungen, also einfach Darreichungen bieten, wie man jetzt damit konkret dann umgehen kann. Aber das ist ein Thema, das man aktuell im Blick behalten muss. Gut, ja. Felix, vielen herzlichen Dank fürs Einarbeiten in diese Thematik. Das ist ja was wir hier am D&I sowieso relativ häufig haben. Ist ja auch absolut verständlich, dass die Kollegen sich im Vorfeld von so Bauträgerprojekten immer bei uns melden. Weil wenn ich es halt einmal falsch mache, mache ich es nicht nur einmal falsch, sondern 30 Mal, je nachdem, wie groß das Bauträgerprojekt ist. Das soll natürlich dann nach Möglichkeit auch alles gut passen. Und insofern ist es, denke ich, für Sie in der Praxis auch sinnvoll, einmal auf diese Entscheidung hingewiesen worden zu sein. So, und jetzt kommt zum Abschluss nochmal Klaviermusik, wie in Zukunft dann immer, diesmal allerdings nur von zwei Händen, linke Hand Dr. Simon Blatt, rechte Hand Dr. Simon Blatt. Ich hoffe, Sie haben Freude an dem Jingle, ich hoffe, Sie haben weiterhin Freude an dem Podcast, darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche weiterhin viel Freude in der Praxis.